Als ich jung war, ein bisschen jünger, Teenager, da habe ich etwas gemacht, was den Kinobetreibern wahrscheinlich nicht so gut gekommen ist. So. Und zwar habe ich ein Ticket gekauft und bin aber mit Absicht in eine falsche Vorstellung gegangen. Weil die Altersbeschränkung, da lag ich halt noch drunter. Und das war nicht so gut. Also das war so ein kleiner Schwenk aus meiner Jugend und das ist auch nicht zum Nachahmen geeignet. Aber das habe ich getan. Ich bin dann mit Absicht in einen falschen Film gegangen und wollte mir einfach diesen Film angucken. Da war ich meistens nicht alleine, sondern hatte meinen Bruder oder irgendwie zwei Freunde dabei. Und das war halt mit voller Absicht. Und dann gibt es das natürlich auch unabsichtlich. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal passiert ist, dass ihr ins Kino gegangen seid oder ins Theater, wenn es da mehrere Räume gegangen seid und ihr seid plötzlich in der falschen Vorstellung. So unabsichtlich. So, das ist mir auch schon passiert. Ich bin dann im Kinosaal und dann ist es halt wie immer, ne? Da läuft die Werbung, der Eisverkäufer kommt und fragt, möchte jemand noch Eis haben? Dann kommt der Vorspann so leicht und dann merkst du so langsam, wo das Intro des Films ist, soll das so sein? Und dann kommt der Protagonist plötzlich und dann ist es nicht Bruce Willis, was man eigentlich vielleicht gedacht hatte, sondern Til Schweiger oder irgendjemand anderes. Oder man sitzt plötzlich in einem Bollywood-Film. Und dann denkst du, na, jetzt bin ich wirklich im falschen Film. Irgendwas läuft doch hier gerade schief. Ähnlich läuft es auch manchmal in unserem Leben, dass wir Situationen haben oder dass wir Phasen auch in unserem Leben haben, wo einfach Veränderungen da sind, wo Wandel stattfindet, wo vielleicht auch ein Bruch im Leben ist. Es ist anders als geplant. Es ist unerwartet, was plötzlich kommt. Und dann kommen da Gefühle auf, weil das Gespräch oder die Situation ist einfach ganz anders, als man es gedacht hatte. Der Verlauf ist anders. Man steht plötzlich ohnmächtig vor dieser Situation und weiß nicht, was man machen soll. Man ist sprachlos. Man hat vielleicht auch Verlust erlebt und dann fühlt man sich, als wäre man abgestürzt. Man liegt am Boden. Oder diese plötzlichen Veränderungen, die da sind, die reißen einen den Boden unter den Füßen weg. Der alte Plan, den man sich so ausgemalt hat, der ist plötzlich hinfällig und irgendwas, ja, eine ungewisse Zukunft ist nun da. Und dann hat man vielleicht diesen Gedanken, was ist das denn jetzt? Bin ich vielleicht hier im falschen Film? Und 2020 ist für mich jetzt so, auch in unserem Gemeindeleben, so eine Situation. Es ist anders, als ich es mir vorgestellt habe. Am Anfang des Jahres hatten wir noch unsere Pläne und dann, ihr wisst es alle, Corona kommt. Und da habe ich mich auch gefragt, bin ich hier im falschen Film? Damals, vor 2600 Jahren ungefähr, da gab es zwar noch keine Filme, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute, die Israeliten, um die es heute gehen wird, sich ähnlich fühlten. So im Sinne von im falschen Film. Es ist in einer Situation, wo gerade die Oberschicht des jüdischen Volkes ins Exil verschleppt worden sind. Sie sind nach Babylonien verschleppt worden. Und wie ist es dazu gekommen? Sie haben vorher gegen Gott rebelliert, waren ungehorsam ihm gegenüber. Sie haben ihn ignoriert, auch seine Warnungen, und haben ihn vernachlässigt. Sie beteten plötzlich fremde Götter an, haben sie sich auch ihre eigenen Skulpturen geschnitzt aus Holz, vielleicht auch aus Stein ein bisschen gemeißelt. Und sie liefen diesen Göttern dann nach. Sie haben ihnen Opfer dargebracht, sie haben ihnen gedient. Und so haben sie sich letztendlich von diesem einen Gott, Jahwe, abgewandt zu anderen Göttern oder Götzen. Und sie haben auch die ganzen Warnungen überhört, die Propheten gesprochen haben. Die haben da irgendwie, weiß nicht, die Finger in die Ohren gesteckt. Uns geht's ja ganz gut. Wir müssen uns nicht verändern. Und diese Warnung haben sie überhört. Vor allem dann auch den Prophet Jeremia. Und Gott hat sich dann abgewandt. Und nun steht dieses Volk oder ein Teil des Volkes in Babylonien. Sie mussten die Heimat verlassen, waren von ihren Feinden verschleppt worden, sind nun in der Fremde, wo es eine andere Sprache gibt, wo die Kultur anders ist und die Sitten und vor allem die Religion und wie man auch diese Religion ausübt. Der ganze Kult ist anders, er ist fremd. Und dann fragen die sich, was jetzt? Wie lange müssen wir hier bleiben? Wie lange müssen wir hier leben? Und dann gab es da so ein paar Leute, die nannten sich dann auch Propheten und die sagten, keine Panik, keine Panik, das dauert nicht lange. Vielleicht nur 2, maximal 3 Jahre und dann können wir wieder zurück. Dann sind wir wieder zu Hause. Und nun kommt da ein anderer Prophet namens Jeremia. Und der schreibt, man könnte sagen, ein Newsletter an die Oberschicht in Babylonien, denn er ist noch in Israel. Und da möchte ich mit euch heute einsteigen, in Jeremia 29. Also wer seine Bibel dabei hat, da darf das gerne aufschlagen. Und ich lese da mal auszugsweise, ich lese den ersten Vers 4 bis 7 und 10 bis 14. Also Jeremia schickte einen Brief, also einen Newsletter aus Jerusalem an die Gefangenen in Babel. Er schrieb an die Überlebenden der Ältesten, an die Priester, Propheten und allen vom Volk, die Nebukadnezar von Jerusalem in die Gefangenschaft nach Babel geführt hatte. Der Herr, der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbannten, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit die Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht klein werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbannte geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre vergangen sind, werde ich mich wieder liebevoll um euch bemühen. Dann will ich euch das Gute, das ich euch versprochen habe, in Erfüllung gehen lassen und werde euch wieder in euer Land zurückbringen. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Ich will euer Geschick wenden und euch aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, zusammenbringen, spricht der Herr. Ich will euch wieder dorthin zurückbringen, von wo ich euch fortgejagt habe. 2, 3 Jahre, die klingen zur Überbrückung eigentlich ganz okay. So. Jeremia spricht hier aber von 70 Jahren. Er sagt, Leute, es werden 2 bis 3 Generationen kommen, bis es alles sich erfüllt. Und wenn man das so liest, wenn man 70 Jahre liest, ich weiß nicht, wie es euch dann geht, aber dann kommt vielleicht doch ein bisschen Frust auf. Das zerstört erstmal die Hoffnung, wenn du hörst, ach, 2, 3 Jahre, dann wird alles wieder gut. Und dann kommt ein anderer, nein, 70 Jahre. Also das ist schon ein bisschen zerschmetternd. Und da kann ich mir auch vorstellen, dass der ein oder andere das auch verdrängen möchte, das nicht wahrhaben wollen. 70 Jahre ist schon ein hartes Brett. Das ist eine lange, lange Wegstrecke, die vielleicht der ein oder andere dann nicht mehr erleben wird. Vielleicht die Urenkel. Und Jeremias Aufforderung ist in seinem Brief, die er schreibt, arrangiert euch nicht nur mit dieser Situation. Macht nicht irgendwie was Provisorisches, so zum Übergang, so was Notdürftiges. Nein, das sollt ihr nicht machen, sondern gestaltet euer Leben. Er sagt, baut Häuser, worin ihr wohnen könnt. Also keine Zelte aufschlagen, ihr sollt Häuser bauen. Legt Äcker und Gärten an, also kümmert euch darum, dass ihr was zu essen habt, dass ihr auch verkaufen könnt, dass ihr Einkommen habt. Und heiratet, schiebt das nicht so auf die lange Bank, bis es nicht mehr möglich ist. Geht Beziehungen ein. Die Zeit vergeht nicht schnell für Jeremia oder seine Perspektive, dass es eine kurze Dauer ist, die gibt es nicht. Das in Babel ist erst der Anfang. Und deshalb schafft euch hilfreiche Rituale, Gewohnheiten, Arbeiten, pflegt Beziehungen, auch wenn es vielleicht auf eine andere Art und Weise ist, als ihr es kennt. Und denkt darüber nach, was in dieser Zeit alles so wachsen kann, was Frucht bringen kann. Heute leben wir nicht in Babel, also nehme ich jetzt mal so an. Wir stehen vor einer ganz anderen Situation. Und das Prophetenwort ging halt auch an die Verschleppten, an die, die im Exil lebten. Auch wenn die Situation anders ist, sind die Gefühle vielleicht ähnlich, die wir haben. Unsere Frage ist auch, wie wird es weitergehen? Wir wissen nicht, wie lange es dauert. Wenn ich jetzt nur an die letzten Wochen zurückdenke, nur an Gemeindearbeit, dann ist dieses leidige Thema Corona einfach allgegenwärtig. Wir mussten uns die letzten Wochen über den Inzidenzwert irgendwie Gedanken machen, was ist, wenn wir auf gelb sind, also über 35, was ist, wenn wir auf rot sind, über 50, was ist, wenn wir über 100 sind, dunkelrot, jetzt plötzlich kommt der Lockdown light, wie das so heißt. Und jedes Mal aufs Neue, so alle paar Tage, musst du dich wieder drum kümmern, was ist jetzt eigentlich Sache? Dann telefonierst du, dann liest du im Internet irgendwelche Artikel, Verordnungen und musst dir den richtigen raussuchen, der für dich als Gemeinde gilt. Und das ist einfach mühsam, es ist anstrengend, das zieht auch runter. Also eigentlich denke ich, ich hatte eine Ausbildung gemacht zum Predigen. Nicht um Verordnungen zu studieren von der Landesregierung. Und doch muss ich das jetzt tun. Und alle paar Tage aufs Neue. Und da passiert auch der ein oder andere Fehler. So, diese Woche dreimal irgendwie rumtelefoniert, immer wieder was Neues herausgefunden. Was haben wir? Freitag haben wir in den Newsletter verschickt, weil wir dann wirklich dachten, nur Gottesdienste sind erlaubt. Plötzlich bekommen wir wieder eine E-Mail, da gibt's ein Schlupfloch. Bildungsarbeit darf stattfinden. Jugendarbeit, Bibelgesprächskreise und so weiter, das gehört zur Bildungsarbeit. Darf doch stattfinden. Und wo wir am Freitag noch dachten, das müssen wir alles canceln. Und so ist es. Man liest die Verordnung, man sucht sich das irgendwie, wo man denkt, das passt irgendwie, und dann kriegt man von jemand anderen, von einem anderen Pastor die Meldung, da gibt's doch noch eine Möglichkeit, wie wir Gemeinde noch gestalten und leben können. Aber das ist erstmal so diese ganze Mühe, die es mit sich bringt, das zieht runter. Aber dieser Text in Jeremia ermutigt mich. Er sagt nämlich, fang nicht an zu resignieren. Gib nicht auf, sondern versuche zu gestalten. Also versuche auch Gemeindeleben zu gestalten. Denn was passiert dann, wenn wir abwarten? Irgendwann wird es so mühsam, wenn wir zu lange warten, irgendwas zu machen, wenn wir es nicht von vornherein machen. Irgendwann kostet das so viel Energie, in etwas hineinzustecken, dass wir dann von vornherein schon sagen, das ist zum Scheitern verurteilt. Die Energie ist vielleicht am Anfang noch viel geringer oder sie kostet einem nicht so viel. Und irgendwann gibt es auch ein Point of No Return. Dann sind die Möglichkeiten auch ausgeschöpft. Oder dann gibt es diese Möglichkeiten plötzlich nicht mehr. Weil wir einfach zu lange abgewartet haben. Baut Häuser, fordert Jeremia auf. Gestaltet. Lebt. Und wenn es um Häuser bauen geht, dann denke ich, wenn ich an Gemeindearbeit wieder denke, ja, wie bauen wir denn Häuser? Was ist denn eigentlich unser Fundament? Worauf bauen wir? Jesus Christus. Jesus Christus ist das, worauf wir uns besinnen und worauf wir bauen. Und wenn ich das Fundament im Blick habe, wenn ich den Fokus auf Jesus habe, dann beginnt vielleicht auch ein neuer Weg für mich. Ein kreativer Weg. Weil ich möchte ja, dass Jesus' gute Botschaft in diese Welt hineingetragen wird. Und dann warte ich nicht ab, sondern ich versuche zu gestalten. Ich versuche Wege zu finden. Ich gucke, welche Materialien stehen mir eigentlich zur Verfügung, um ein Haus zu bauen. Und da haben wir jetzt den Livestream zum Beispiel. Das Projekt, ich bin davon begeistert, dass wir da jetzt dieses Projekt realisieren konnten mit eurer Hilfe, mit dem Technikteam, das sich so viele Gedanken gemacht hat. Und da gehen wir jetzt am Plan, an den Start, sodass einfach Menschen das Evangelium hören können. Und das ist so ein einziges Projekt, wie man das Haus auf Jesus Christus aufbauen kann. Und da gibt es noch viele, viele andere Möglichkeiten. Und wenn ich an mein privates Leben denke, dann sieht das auch ein bisschen anders aus. In was investiere ich mich? In welche Beziehungen? Warte ich da nur ab? Oder ist jetzt die Gelegenheit, vielleicht von Jesus zu sprechen, neue Beziehungen einzugehen, Menschen einzuladen? Und da können wir bauen. Da können wir Beziehungen gestalten und leben. Und beim Gestalten sollen wir nicht vergessen, beten. Jeremia fordert uns auf, es nicht zu vergessen. Betet. Und das nicht nur für uns, sondern für die anderen, für die Stadt, für die, die wir kennen, für die, die verantwortlich sind in unserem System, die das einfach prägen. Und vergesst nicht beim Gestalten, dass ihr Frieden sucht mit den Leuten, mit denen ihr zu tun habt. Ihr sollt euch für den Frieden einsetzen. Und das ist erstmal eine herausfordernde Botschaft für die Juden damals gewesen. Wenn dann plötzlich ein Prophet sagt, sucht den Frieden mit denen, die euch gefangen genommen haben. Die Feinde haben sie ja verschleppt. Und jetzt sollen sie Frieden stiften. Und Jeremia wird da mit einem ganz bestimmten Wort auch sehr konkret. Wir übersetzen das immer gerne mit Frieden, dieses Wort Shalom. Aber das bedeutet noch ein bisschen mehr. Shalom ist nämlich nicht nur das Gegenteil von kein Krieg oder kein Konflikt, sondern Shalom bedeutet Wohlstand, es bedeutet Gesundheit, Wohlergehen, Sicherheit, Unversehrtheit, Ruhe, aber auch Frieden und Solidarität. Sag mal, Solidarität mit seinen Feinden, das ist schon ein hartes Stück. Gesunde Freundschaften, gesunde Beziehungen haben. Also wenn die Juden das damals gehört haben, Shalom, suchet den Shalom mit der Stadt, dann ist das schon heftig gewesen. Also es ist nicht so, seid nett zu ihnen, sondern das ist viel, viel mehr. Shalom ist sozusagen der Friede in umfassendem Sinne. Und der Shalom des anderen, also der Stadt, ist dann auch mein Shalom, mein Frieden. Geht's dem anderen gut, geht's mir gut. Und das klingt erstmal so, wenn man das so theoretisch hört, klingt erstmal richtig gut, es ist super. Aber wenn man darüber mal nachdenkt und dann auch, man muss es ja auch praktisch umsetzen, dann merkt man, das kostet Kraft. Frieden kostet etwas, und zwar Energie und Kraft. Frieden zu erhalten, Frieden zu stiften, ist harte Arbeit. Ich habe nur mal vor 2017, 2016 gab es mal den Friedensnobelpreis für irgendjemanden, ich weiß seinen Namen nicht mehr, fällt mir jetzt nur spontan ein, und der hatte das auch gesagt, Frieden ist harte Arbeit. Frieden zu stiften ist harte Arbeit. Und wir Christen sind nicht aus dieser Welt herausgenommen. Wir sind Teil dieser Welt. Auch wenn wir nicht von dieser Welt sind, wie wir theologisch denken, aber wir sind in dieser Welt. Und wenn ich an das Shalom in unserem Land, in unserem Stadt, in unserem Stadtviertel und in unserer Gemeinde denke, dann ist das auch harte Arbeit. Aber lasst uns dafür einsetzen. Lasst uns da verantwortlich handeln in dieser Situation, in der wir gerade stecken, weil es wichtig ist für alle Menschen. Und der richtige Weg, das ist auch wieder so eine Sache, ne? Viele denken, oh, ich habe den richtigen Weg, und der andere sagt, nein, ich habe den richtigen Weg. Und da gibt es einfach so viele unterschiedliche Meinungen, und da kann es schon zum Streit und zum Konflikt kommen. Und da mal drüber nachzudenken, wir sollen Frieden stiften. Man darf unterschiedlicher Meinung sein. Aber die Frage ist ja dann, wie gehen wir miteinander um? Und wie können wir dort Frieden halten? Und diese Sichtweise, dass wir, es ist wichtig, dass wir voneinander abhängig sind, dass wir miteinander vernetzt sind. Unabhängigkeit, also als einzelne Person, ist, muss ich mal so deutlich sagen, ist eine Lüge. Unabhängigkeit ist eine Lüge. Wir sind alle abhängig voneinander. Und niemand kann sich auf seine eigene Insel fliehen und sich dort pflegen oder sowas. Er kann da nicht alleine überleben. Niemand kann in seine persönliche Festung irgendwie zurückkehren und sich da abschotten. Wir sind alle aufeinander angewiesen. Und deswegen suchet Frieden. Und wenn wir da auch an Gott denken, er ist ja auch derjenige, der Frieden sucht. Der Frieden sucht mit der Welt. Das ist sein Herzensanliegen. Warum sonst schickt er Jesus Christus auf die Welt? Warum sonst nennt man Jesus Christus als Friedefürst? Warum betitelt man ihn so? Weil Gott Frieden sucht mit uns Menschen, mit dieser Welt. Und daher müsste es auch unser Herzensanliegen sein, den Frieden nachzujagen, so wie Gott den Frieden nachjagt. Und dabei wollen wir vor allem beten. Wir wollen beten für die Älteren aus der Gemeinde, für die Stadt, für die Kinder, die es auch schwierig haben. Für die, die politische Verantwortung tragen, weil sie Entscheidungen treffen müssen, die nicht einfach sind. Aber wir wollen auch die nicht vergessen, die kleine Dienste machen in unserer Stadt, die das System am Leben erhalten. So, wir brauchen Menschen, die verkaufen. Wo sonst sollen wir sonst unsere Lebensmittel herkriegen? Wir wollen beten für Ärzte und Pfleger, dass sie, wenn sie in dieser Situation unter hohen Belastungen stehen, weil sie so hohe Standards einhalten müssen, dass sie daran nicht zerbrechen oder ausbrennen. Und wir wollen für die Menschen beten, die wirklich in Existenznöte bekommen. Das hören wir ja die letzten Woche die ganze Zeit über die Nachrichten. Menschen, die einfach gerade nicht arbeiten können, die in Kurzarbeit geschickt sind oder Kleinunternehmer oder Selbstständige, die einfach keine Arbeit finden, vor allem in der Unterhaltungsindustrie ist das ja ganz groß, wo ganz viele gerade keine Arbeit haben und nicht wissen, wie kann ich jetzt noch überhaupt meine Miete zahlen? Mussten Privatinsolvenz anmelden, haben sich arbeitslos gemeldet und so weiter. Und wir brauchen einander. Wir brauchen auch, dass wir füreinander einstehen, auch im Gebet. Und da brauchen wir auch die Gnade Gottes. Wir brauchen dieses eine Geschenk, und zwar seinen Frieden. Es heißt in Johannes 14, ich lasse euch ein Geschenk zurück, meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Und deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst, sprach Jesus. Also wenn wir beten und auch um den Frieden beten, dann verändert das uns. Und wir verändern dann auch die Stadt und das Land und die Welt. Gottes Plan steht fest. Für das Volk Israel hat er ausgesprochen, mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Und die Juden hatten wirklich, man kann sagen, einen Schlag ins Gesicht bekommen. Die lagen K.O. am Boden und die hatten dann auch keinen Plan mehr, wie es weitergehen sollte. Keine Hoffnung. Aber Gott, der hatte einen Plan. Und Gott ist dann auch nicht überfordert mit der Situation, ob nun 3 Jahre, 70 Jahre oder vielleicht noch länger. Gott ist damit nicht überfordert. Gut, wir Menschen schon, aber er ist da. Er überblickt alles und er kann auch sogar darüber hinaus schauen. Und er sieht eine gute Zukunft für das Volk Israel, auch wenn es gerade nicht so aussieht. Und Gott zeigt da auch sein Wesen dann. So wie Gott einfach ist. Er möchte etwas Gutes für den Menschen und er ist für sie da. Er hört sie und er gibt ihnen sogar Antwort. Er lässt sich sogar finden von den Menschen, die ihn suchen. Das erinnert mich auch an die Bibelstelle in Epheser 1, Vers 5. Von Anfang an war es sein unvergänglicher Plan, und das geht dann an alle Menschen so, ne, dass durch Jesus Christus als seine Kinder alle Menschen als seine Kinder aufzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Gott möchte durch Jesus Christus uns als Kinder aufnehmen. Er lässt uns nicht allein. Und das ist ein schöner Gedanke. Der ermutigt mich, der tröstet mich, der gibt mir auch Hoffnung, weil einfach Gott da ist. Er lässt mich nicht in dieser schlechten Situation alleine und sagt, jetzt kümmere dich mal alleine drum, sondern er ist da. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, über die Höhen und Tiefen in meinem Leben oder in unserer Gesellschaft oder auch in deinem Leben, dann fällt mir immer eins auf, Gott ist eigentlich immer die Konstante. Gottes Versprechen sind die Konstanten. Das Leben ist keine Konstante. Wir haben Probleme, wir leiden auch drunter. Uns geht's auch mal gut, wir freuen uns. Aber wer ist immer da? Wer hat immer Versprechen für uns? Wer gibt uns immer eine hoffnungsvolle Zukunft? Es ist Gott. Gott ist die Konstante in unserem Leben. Leben mit Gott ist möglich, auch wenn es uns nicht gut geht. Und Gott gibt uns nicht auf. Er gibt dich nicht auf. Und das ist ein glückliches Ende, ein Happy End. Gott lädt zur Versöhnung ein und er ist jetzt schon mitten unter uns. Und er will mich und dich als Tochter oder Sohn bezeichnen. Er will uns in seine Familie aufnehmen und damit uns auch Zukunft schenken. Und wir haben ja auch eine Perspektive, die über den Tod hinausgeht, die uns dann auch eine Zukunft verspricht, wo Leid einfach ein Ende hat. Ich habe angefangen mit dem falschen Film. man ist im falschen Film. Und Corona ist vielleicht so eine Situation, wo man denkt, hier bin ich im falschen Film. Und dann haben wir ja auch noch unsere Alltagsprobleme, wo wir auch manchmal denken, boah, was läuft denn hier eigentlich gerade? Und das frustriert und das macht dem einen oder anderen auch wütend. Aber bei Gott gibt es ein Happy End. Er ist da, er hört uns, er überschaut die Lage und er hat Gedanken des Friedens für uns und möchte ihn uns auch schenken. Er lässt uns da auch nicht alleine in diesem Leid, was wir vielleicht gerade erleben und was andere Menschen noch viel härter erleben als wir. Und dieses Happy End, das ist nicht nur eine entfernte Zukunft, man könnte sogar sagen, es beginnt jetzt schon, wenn wir mit Gott anfangen zu leben. Er ermutigt uns. Er möchte uns Frieden geben und so auch, dass wir den Frieden stiften. Und dann, dass wir unser Leben gestalten können, auch Gemeindeleben. Und deswegen gebt nicht auf. Gott sieht für uns, für dich und mich eine hoffnungsvolle Zukunft. Amen. Ich bete noch einmal für uns. Vater im Himmel, wir wollen dir Danke sagen, dass du auf uns zukommst. Hab Dank dafür, dass du diese Lage, in der wir uns befinden, überschaust und dass du auch etwas Gutes für uns hast. Und hab auch Dank dafür, für diese Hoffnungsbotschaft, die du uns gibst. Und ich möchte dich bitten, dass wir sie dieser Botschaft auch annehmen können, dass wir sie mit unserem Verstand und aber auch mit unserem Herzen glauben können, so dass wir auch in dieser Zeit nicht frustrieren und ermüden, sondern dass wir dadurch Kraft von dir bekommen. So sei bei uns und lass unser Leben hier auf Erden gestalten, auch zu deinem Lobpreis, und dass Menschen dann auch dich erkennen durch unser Leben und nach dir fragen, dich suchen, dich finden und zum Glauben kommen. Amen.